Ich möchte heute weitermachen, in das dritte Buch einsteigen, der Psalme, dritte Buch der Psalme. Peter hat ja gesagt letztes Mal, dass das zweite Buch zu Ende gegangen ist. Das Buch der Psalme ist in mehreren Büchern im Hebräischen unterteilt. Damals hat man noch nicht solche dicke Bücher gehabt, wie wir jetzt hier die Bibel haben. Das musste knapp, das musste ja auch per Hand geschrieben werden. Und dann waren die Bücher halt nicht ganz so dick. Aber die hatten halt ihre Singbücher dabei. Die Psalmen sind ja eigentlich Singbücher. Sind ja Gesänge, sind Lieder. Und wir steigen jetzt in das Lied 73 heute ein. Oft sind die Lieder, die damals gesungen wurden, ein bisschen anders als unsere Lobpreislieder, die wir heute singen. Und vielleicht sollte man auch noch mal ein bisschen mehr so die Vielfalt so betonen und vielleicht auch herausbringen. Vielleicht schenkt euch Gott auch ein Lied, vielleicht von heute Morgen. Das kann ja sein, das wäre ja schön. Okay, jetzt im Psalm 73. Ich werde sicherlich nicht den ganzen Psalm machen. Das ist schon mal soweit klargestellt. Hier sind viel zu viele und auch verschiedenartige Gedanken in diesem Psalm. Und wir werden uns eigentlich nur mit den ersten 17 Versen beschäftigen. Ja, also, der Psalm 73, ein Psalm Asafs. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber allen denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten, denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen. Und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht. Und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken anderen durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben vor ihren Lästerungen verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Solange bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging, dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Soweit der Psalm. Ja, es ist ein bisschen anderer Psalm, oder? Ein bisschen anders als unsere Lobpreislieder hier. Ein bisschen anders als so das heilig, 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 das im Himmel gesungen wird und das, was wir auch hier gesungen haben. Es ist ein Psalm, der ja mit vielen Fragen bestückt ist. Aber ich will erstmal am Anfang anfangen. Ich habe aus der Neuen Genfer Übersetzung gelesen. Jetzt will ich aber die Predigt dann doch von meiner alten Schlachter, so alt ist sie auch nicht, die gibt es ja erst seit kurz vor 2000 ist sie rausgekommen. Ja, dieser Psalm, der fängt damit an, dass es uns gesagt wird, ein Psalm Asafs. Ich fragte mich, wer war denn dieser Typ, dieser Asaf? Er schreibt uns hier, ja, nicht nur diesen Psalm. Eigentlich ist das schon im Psalm 50, dass der Name genannt wird. Und dann von Psalm 73 bis Psalm 83 sind alles Psalme Asafs. Also er hat schon so ein paar Psalme geschrieben, so ein paar Lieder. Wer war denn dieser Typ? Ich will jetzt nicht die ganzen Stellen vorlesen, weil ich denke, das wird uns auch vielleicht ein bisschen viel Zeit nehmen, wenn wir jetzt diese ganzen Stellen, die über Asaf reden, jetzt richtig so vorlesen. Aber ich habe es so zusammengefasst. Eigentlich finden wir das meiste über ihn in den Chronikernbüchern geschrieben. Und wir lesen da, dass er ein Levit war. Die Leviten, ihr wisst ja, nicht Leviten lesen, die Leviten als Volksgruppe in Israel, ein Stamm aus Israel, das waren ja die Leute, die eigentlich im Gottesdienst beteiligt waren. Das waren die, die den Gottesdienst mitgestalten sollten. Und die Priester kommen ja auch aus dem Geschlecht der Leviten. Aaron war auch aus dem Stamm Levi. Und die Leviten hatten also sehr viel mit Gottesdienst zu tun. Das war ihre Aufgabe, Gott zu dienen. Das war ein Stamm, den sich Gott ausgesucht hatte von den Zwölfen, damit sie gerade im Gottesdienst mit dabei sind und es mitgestalten. Wir haben ja auch kein eigenes Erbstück in Israel bekommen. Ihr Erbstück sollte sein, dass sie im Tempel mithelfen oder in der Stiftshütte vorher, dass sie dort in ganz Israel verstreut Gott kundtun sollten. Das war ihre Aufgabe, das waren die Leviten. Und dieser Asaf, er war ein Levit. Er stammte aus der Gruppe, die besonders Gott nahe sein sollte. Und Asaf, er war ein Anbeter. Er lebte zur Zeit Davids. Ich weiß es nicht, ob er von David so viel gelernt hat oder ob es ihm schon ins Herz vorher gelegt worden war, einfach so Gott anzubeten. Das lesen wir in 1. Chroniker 6, 39. Er war ein Anbeter. Er hat Gott angebetet. Es war ihm sehr auf dem Herzen, Gott Ehre zu bringen. Er war sein Bestreben, immer wieder neu Gott anzubeten. Er war nicht nur ein Anbeter, er war auch ein Musiker. Und zwar hat er damals Musik gemacht, als die Stiftshütte nach Jerusalem gebracht worden war. Und er war auch im Tempel dann ganz nahe an der Stiftshütte, wo er immer angebetet hat. Er war Musiker und seine Instrumente oder sein Instrument, sein Hauptinstrument war das Schlagzeug mit Zimbeln. So lesen wir das in 1. Chroniker 16, 4 bis 8. Er sollte da richtig auf die Pauke hauen. Er sollte richtig da Musik machen. Andere waren dann für die Harfe zuständig, aber er war mit den Zimbeln. Er war da, nah an der Stiftshütte, musikalisch tätig. Er war auch ein Sänger, er und auch seine Söhne. Das ist 1. Chroniker 15, 17 und 1. Chroniker 25, Vers 1, da wird gesagt, dass seine Söhne auch anbeteten. Also er war nicht nur jemand, der gerne und selbst sehr musikalisch war. Er hat dann auch seine Kinder mit da hereingezogen, dass sie auch mit anbeten. Aber ihm war es wichtig. Ihm war es so wichtig, dass Gott angebetet wird, dass Musik gemacht wird, dass ja seine Kinder, seine Söhne dann mitmachen im Lobpreis. Das ist doch eine schöne Sache, so dass die ganze Familie so im Lobpreis dabei ist. Ich glaube, es wäre ein bisschen schade, wenn es nur so ein Familienanbetungsteam bei uns gäbe. Ich bin so froh, dass wir so gemischte Anbetungsteams haben. Aber es ist ab und zu sehr gut zu sehen, eine ganze Familie Gott anbetet. Und wenn dann jeder seinen Part irgendwie da spielt und ja, dann können sie zu Hause gleich richtig voll anbeten, brauchen keinen, der da noch dazukommt. Die haben gleich die ganze Band da anzubeten. Gott, er war Sänger, seine Kinder waren Sänger. Aber nicht nur das. In 2. Chroniker 29, Vers 30, da lesen wir, dass er auch Seher war. Seher. Er war ein Prophet. Gott hat ihm Inspiration gegeben. Gott hat ihm gezeigt, was kommen wird. Er war jemand, der prophetisch begabt war. Also ein hochbegabter Mann, kann man jetzt hier sagen. Dieser Asaph und seine ganze Familie. Und Gott brauchte sie auch in einer bestimmten und starken Weise. Und Asaph war noch darüber hinaus, jetzt als letztes, er war ein Liederschreiber. Also er hat uns, ich glaube, 12 Psalmen hinterlassen, hier in unserer Bibel. Und wir haben ja eigentlich hier nur die Bücher oder die Kapitel, die uns der Heilige Geist so auch so gebracht hat, dass sie in die Bücher hier reinkommen, in die Bibel hineinkommen. Wir haben ja nicht alle Bücher oder alle Lieder, die geschrieben worden sind. Vielleicht hat Asaph wesentlich mehr geschrieben. Ich weiß es nicht. Vielleicht wurden noch viel mehr Lieder von ihm gesungen. Aber diese 12, die hat der Heilige Geist für fit gesehen, dass sie auch hier bei uns in die Psalmen so niedergeschrieben sind. Er war ein Dichter. Er hat geschrieben. Er hat Lieder gemacht. Und eines dieser Lieder, das ist das, was wir jetzt gerade zum Teil gelesen haben. Und dann würden wir sagen, Asaph, na, ob das so ein gutes Lied ist, was du hier geschrieben hast. Ich meine, es ist ja so bedrückend, wenn wir diesen ersten Teil lesen. Es ist ja nicht so ein Lied, wo wir sagen würden, ja, das ist ein Lied, das wir so gerne singen würden. Aber das Interessante ist, Asaph ist ehrlich. Er spricht hier sehr ehrlich. Und das ist, was mich hier in diesem Psalm 73 so fasziniert. Diese Ehrlichkeit, mit der er hier rangeht. Also ein Psalm Asaphs. Nur gut ist Gott gegen Israel. Gegen die, welche reinen Herzens sind. Nur gut ist Gott gegen Israel. Gott ist gut. Da war ja dieser eine junge Mann, der zu Jesus gekommen ist und dann zu Jesus sagte, guter Meister, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Guter Meister. Und Jesus sagt zu ihm, was heißt für mich gut? Niemand ist gut, denn der einzige Gott. Gott alleine ist gut. Und hier heißt es, nur gut ist Gott gegen Israel. Gott ist gut gegen Israel. Gott ist gut. Auch wenn wir jetzt oft Fragen stellen, zum Ende, wenn wir darüber nachdenken, da kommen wir immer wieder auf diesen gleichen Nenner. Gott ist gut. Das singen wir in Liedern, auch hier bei uns, dass Gott gut ist. Und nur Gott kann so genannt werden. Gut ist Gott gegen Israel. Gegen die, welche reinen Herzens sind. Und da ist ja auch dieses eine Wort in Matthäus Kapitel 5, eine Seligpreisung, da heißt es, selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Die reines Herzen sind, die haben einen Zugang zu Gott. Die können Gott sehen. Wenn jemand kein reines Herz hat, wird er nur sehr schwer Gott sehen können. Er wird sich wahrscheinlich eher abwenden, selbst von sich aus abwenden, weil er diese Heiligkeit und die Reinheit Gottes nicht ertragen kann. Aber die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Möge Gott uns immer wieder und immer ein reines Herz schenken, damit wir ihn schauen können, damit wir nicht den Blick verlieren, so wie es Asaf getan hat, und das werden wir jetzt gleich lesen. Das kann so schnell kommen. So schnell können wir wirklich den Blick von diesem Gott verlieren, wenn unser Herz nicht wirklich rein ist. Aber das Gute ist, wir haben einen Platz, wo unser Herz rein wird. Und das ist das Wunderbare. Wenn du sagst, ich habe kein reines Herz, dann brauchst du nicht zu verzagen. Es gibt einen Platz, wo dein Herz wieder rein werden kann. Und ich will dich dazu ermutigen, diesen Platz immer wieder zu suchen, jeden Tag aufs Neue zu suchen. Diesen Platz am Kreuz. Da ist dieser Platz und da wird unser Herz wieder rein. Und Asaf sagt, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Und dann kommt so eine andere Art hinein. Einmal sagt er, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Ja, komisch. Er fängt so mit einem sehr guten Anbetungssatz letztlich an, diesem Psalm. Und dann auf einmal sagt er, ich aber. Und ich denke, er hat so einfach darüber nachgedacht, was so in seinem Herzen aufgestaut ist. Er hat darüber nachgedacht und dachte, oh Mann, es gibt so vieles, was ich nicht verstehen kann. Es gibt so vieles, was ich einfach nicht begreife. Gott ist gut, ja. Theoretisch weiß ich das. Aber ich begreife so viele Dinge nicht, die in meinem Leben passieren. Ich begreife so viele Dinge nicht, die in der Welt passieren. Das ist doch alles komisch. Es ist doch so ungerecht, was da los ist. Und Leute, wir leben nicht in einer gerechten Welt. Diese Welt, in der wir sind, die ist nicht gerecht. Es gibt hier so viel Ungerechtigkeit. Und ich weiß es nicht, ob ihr euch dann auch oft so aufregen könnt über die Ungerechtigkeit. Ich kann es. Euch geht es wahrscheinlich nicht so, ihr seid ja heiliger als ich. Aber ich kann mich dann aufregen über so viel Ungerechtigkeit, so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Es gibt so viele Dinge, die bei denen man sagen muss, das kann ich auch nicht erklären. Das kann ich einfach nicht fassen. Das ist... Und oft kann es dann dazu kommen, dass wir sagen, Gott, wo bist du eigentlich? Du siehst doch diese Ungerechtigkeit, die da ist. Wo bist du eigentlich bei diesen ganzen Dingen? Die Menschen sagen es ja auch, wo ist denn ein Gott? Guck dir doch mal diese ganze Ungerechtigkeit in der Welt an, wo ist denn da Gott? Und oft stehen wir dann da und versuchen dann irgendwie Antworten zu finden, und wir merken selber, das sind keine einfachen Antworten. Es ist keine Sache, mit der man so einfach so sagen kann. Und hier dieser Asaf, dieser Anbeter, dieser Seher, dieser, der Gott vielleicht so noch stärker erlebt hat wie viele andere Menschen. Dieser Mensch sagt hier auf einmal, ich aber, fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. Vielleicht wäre ich ausgeglitten. Es wäre so einfach auszugleiten. Und da ist es halt auch die Gefahr, in der wir stehen. Auch als Christen, wir stehen, dass wenn wir in die Welt so schauen, dass wir dann oft uns auch anfangen aufzuregen. Oder besonders wenn wir Schwierigkeiten erleben. Am schlimmsten ist ja immer der Schmerz dann, wenn es einen selbst trifft. Wenn man selber irgendwie in einer Situation ist, wo man betroffen ist, wo man auf einmal sieht, ey, mir geht das echt nicht gut. Ich verstehe das alles nicht, was hier so passiert. Ich kann das nicht erklären. Mir geht es einfach nicht gut. Ich bin niedergedrückt, ich bin depressiv, weil ich das hier sehe und Sachen nicht verstehen kann. Und dieser Asaf, der war auch so, er sagt das ehrlich. Und ich finde das so gut, dass die Bibel so ehrlich ist. Es ist nicht so ein idealistisches Buch, das dann praktisch nur von einer super guten Perspektive die Sachen betrachtet und wo es nur wohlklingende Lieder, Lobgesänge gibt, die Gott hochpreisen und so weiter. Natürlich gibt's das auch. Wir haben ja viele Psalmen hier und wir haben Psalmen, die wirklich Gott von Anfang bis Ende preisen und ihn anbeten und ihn groß machen. Aber die Bibel ist auch ein sehr ehrliches Buch und sagt, es ist nicht immer so. Nicht immer sind die Menschen so gut drauf. Vielleicht bist du heute Morgen sehr gut drauf und bist hier gekommen und sagst, tja, mein Herz könnte Gott den ganzen Tag anbeten. Ich könnte hier nur Halleluja schreien, die ganze Zeit. Aber vielleicht bist du auch hier gekommen und sagst, nee, es läuft nicht so gut. Es gibt so Sachen, die laufen bei mir nicht ideal. Ich hätte es mir anders gewünscht. Ich hätte mir die Dinge greifbarer gewünscht. Und hier ist Asaf, der diese Fragen auch stellt und sagt, ich wäre fast ausgeglitten. Aber das Gute ist, wir können so weit kommen, dass wir solche Fragen stellen. Wir können als Gläubige fallen. Aber wir werden nicht vollkommen fallen. Wir können gleiten. Unser Fuß rutscht fast aus, so sagt Asaf. Also ich bin wie auf Eis, fast ausgerutscht. Also ich konnte mich kaum halten. Also ich wäre jetzt fast hingefallen. Aber er ist nicht hingefallen. Das ist das Gute. Er beschreibt eine Situation, wo er schon in einer Gefahr sich befindet, zu fallen. Aber preist den Herrn. Er ist nicht gefallen. Wir werden von Gott gehalten. Und das ist der zweite Teil dieses Psalms, den ich jetzt nicht gelesen habe. Da wird der Psalm sehr, sehr positiv. Der erste Teil fängt so negativ an, aber er wird positiv. Letztendlich, am Schluss des Psalms, da ist Lobpreis pur da. Aber nicht am Anfang. Am Anfang ist zuerst der Kampf, bevor es dann zu dem Lobpreis kommt. Fast wäre ich gefallen, aber Gott hält uns. Er fällt nicht wirklich. Er ist fast ausgeglitten, aber nicht ganz. Gott hat ihn noch gehalten. Und da ist dieser Schrei nach Gerechtigkeit, den Asaf hier stellt. Und das sind die, wie viele Verse sind denn das? Die ersten 12 Verse. Das habe ich so beschrieben. Ein Schrei nach Gerechtigkeit. Das Interessante ist, Asaf ist nicht der Einzige, der so stark bedrückt redet. Da gab es viele, die das getan haben. Die Bibel, die macht das nicht so, dass sie dann sagt, na ja, okay, da war dieser eine Typ, Asaf, der war nicht so gut drauf, hat da seinen Psalm geschrieben. Ne? Naja, das gibt so viele Stellen, die so deutlich reden. Zum Beispiel im Psalm 10. Das ist ein Psalm, es ist hier kein Name genannt, aber wahrscheinlich ist es ein Psalm Davids. Und hier heißt es, Herr, warum stehst du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not. Von Übermut der Gottlosen wird dem Elenden bange. Mögen doch vor der Arglist, die betroffen werden, die sie ausgeheckt haben. Denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens. Und der Habsüchtige sagt sich los von dem Herrn und lästert ihn. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. All seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Ey, was sind das für Worte? Worte, die wir auch heute so deutlich hören. Ich meine, die gestern auf der Straße waren, haben das bestimmt auch gehört. Oder Jurek, es gibt keinen Gott. Die Menschen sagen so. Seine Unternehmungen gelingen immer. Hoch droben sind deine Gerichte, fern von ihm. Er tobt gegen alle seine Gegner. Er spricht in seinem Herzen, ich werde niemals wanken. Nie und nimmer wird mich ein Unglück treffen. Sein Mund ist voll Fluchen, Trug und Bedrückung. Unter seiner Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Er sitzt im Hinterhalt in den Dörfern. Im Verborgenen ermordet er den Unschuldigen. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im dichten Gebüsch. Er lauert, um den Schwachen zu fangen. Er fängt den Schwachen und schleppt ihn fort in sein Netz. Er duckt sich, kauert nieder und durch seine starke Pranken fallen die Wehrlosen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat das vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen. Er sieht es niemals. Steh auf, o Herr, erhebe, o Gott, deine Hand. Vergiss die Elenden nicht. Wir sehen hier, wie David das auch so wie Asaf sieht und sagt, ey, das kann doch nicht wahr sein. Da gibt es Typen, die tun anderen Menschen Kummer an. Die verschlingen andere, so wie ein Löwe. Die schleppen andere ab. Das kann doch nicht wahr sein. Gott, kannst du das denn einfach so da zuschauen, das sehen und nichts dagegen tun? Gott, steh doch auf. Aber Gott ist nicht immer so, dass er dann sofort sich erhebt und dann sofort reagiert. Das sehen wir in der Welt. Es ist nicht immer so, dass Gott dann sofort seine Gerechtigkeit den Menschen aufdrückt und sagt, so nicht. Wir lesen davon Diktatoren, die so hässlich mit ihren Leuten umgehen. Der Präsident von Simbabwe, habe ich gelesen, er bringt jeden um, der ihm nicht nach seiner Nase passt. Und er hat sogar gesagt, nur Gott kann mich hier von meinem Amt stürzen. Ich werde daran festhalten. Nur Gott kann mich da wegnehmen. Worte, die so hart sind. Und der Typ, der tut auch, was er will. Und er ist nicht der Einzige. Wenn wir uns in Korea die Leute anschauen, was machen die für ein Unheil? Wenn wir in unsere Geschichte zurückschauen, da würden wir auch denken, Mann, wie konnte Gott es zulassen, dass so ein Typ wie Hitler mehr als ein Jahrzehnt lang so grausam sich benommen hat? Wie konnte Gott das zulassen? So viele Juden umgebracht, wehrlose Menschen, Kinder, Greise, einfach umgebracht. Wie konnte Gott das zulassen? Und er lebte nicht schlecht. Er hatte ein gutes Leben. Aber so ist es halt. Es gibt diese Ungerechtigkeit. So wie David es erfahren hat. Und es ist ja nicht nur David, es ist nicht nur Asaf hier. Es gibt so viele Verse in Jeremia 12, Vers 1 und 2. Malachi, Hiob, wir haben ja ihn gehabt. Hiob ist da und sagt, was ist denn passiert mit mir? was habe ich denn getan, dass mich das alles trifft? Da lese ich mal Vers, Kapitel Hiob, Kapitel 21, Vers 7. Warum leben denn die Gottlosen, werden alt, groß und stark? Ihr Same gedeiht vor ihrem Angesicht. Um sie her und ihre Sprösslinge sind vor ihren Augen. Und in Klammern sagt er, und meine Kinder sind tot. In einem Tag umgekommen. Wieso geht es denen so gut? Das sind diese bedrückenden Fragen, die einfach da sind. Ich will es aber jetzt nicht zu bedrückend machen, dass wir jetzt hier nicht total traurig hier rausgehen. Der Schrei nach Gerechtigkeit, warum? Diese Frage nach Gerechtigkeit, warum passiert das alles? Vers 3. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Er sagt, bei mir ist Neid hochgekommen. Ich sah diese Leute, die eigentlich gottlos leben. Und bei mir ist Neid hochgekommen. Dieser Schrei nach Gerechtigkeit kann sehr schnell in einen Neid ausarten. Wir können anfangen, neidisch zu werden. Wir können Leute beneiden, die Gott nicht kennen, die auch mit Gott nicht leben wollen. Und hier sagt er das, dass er neidisch geworden ist. In Psalm 37, wir sind ja im Psalm 73, im Psalm 37, Vers 1, da heißt es, erzürne dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Dieses Wort Neid ist schon eine sehr starke Geschichte, die uns fesseln kann. Wir haben in der Bibel überall Worte, die uns eigentlich dagegen warnen, dass bei uns Neid aufkommt. Ich lese mal aus Jakobus 3,14. Habt ihr aber bitteren Neid und Zank in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht wieder die Wahrheit. Jakobus 3, Vers 16. Da wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitel böses Ding. Neid zerstört uns. Neid ist so wie ein Wurm, der da nagt und Nacht und Nacht einen Baum kaputt, eine Pflanze kaputt machen kann. Vielleicht nicht sichtbar, vielleicht da unten bei der Wurzel, da wird was weggenagt. Das ist dieser Neid, der aufkommen kann, wenn wir sagen, ey, ich sehe diese Menschen und ich werde neidisch auf sie. Ich werde neidisch über ihr Wohlergehen. Und hier sagt Jakobus, ey, das ist nicht gut, dass Neid da ist. Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 1, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alles Afterreden. Das ist eine Sache, die wir ablegen sollten. Wir müssen sehr stark aufpassen, dass wenn wir diese Fragen so herausstellen, wenn wir so Ungerechtigkeit sehen, dass da nicht bald Neid aufkommt und wir Leute beneiden, die wir nicht beneiden sollten. Gut, es geht ihnen im Augenblick gut. Und als Asaf dieses Lied geschrieben hat, da war er vielleicht auch so ein bisschen in dieser Stimmung, so vielleicht ein bisschen depressiv. Und ihr wisst ja, wenn man jetzt ein bisschen so depressiv ist, dann sieht man die Welt nur noch von der negativen Seite. Er sagt hier dann solche Worte wie, denn sie leiden keine Qual bis zum Tod, das ist der Vers 4. Und ihr Leib ist wohl genährt. Sie leiden keine Qual bis zum Tod. Naja, das sah er so. Ich weiß es nicht, ob es jemanden gibt, der nie in seinem Leben Krankheit erlebt hat. Es sieht so oft so aus, dass es den Menschen gut geht, dass sie gar nicht leiden müssen. Gerade wenn es solche Leute sind, die berühmt, bekannt sind. Die haben dann ihre Privatärzte, die sich dann um sie sorgen, sie aufpäppeln, wenn es sein muss und ihnen helfen. Natürlich, die können sich das dann leisten. Ein anderer kann sich das nicht leisten. Kann man ja auch neidisch drüber werden, dass man so private Verpflegung überall hat. Naja, aber Arzt sieht auf jeden Fall diese ganze Sache ein bisschen sehr schwarz. Sie leben nicht in Not der Sterblichen und sind nicht geplagt wie andere Menschen. Das ist Vers 5. Sie leben nicht in Not der Sterblichen. Sie haben keine Not. Es scheint so, dass sie keine Not haben. Es scheint so, dass sie nicht geplagt sind. Es geht alles so super gut. Sie müssen nicht einen Rollstuhl mal benutzen. Es geht ihnen einfach gut. Sie sind Leute, die sozusagen in einer Situation sind, wo sie überhaupt keine Sorgen haben. Da läuft einfach alles gut. Und dann heißt es so auch weiter in Vers 6, darum ist Hochmut ihr Halsschmuck und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Sie tragen ihren Stolz so als Schmuck vor sich hin. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt, die dann herumprahlen, wie gut sie das Finanzamt wieder betrogen haben. Wie gut sie es hingekriegt haben. Ich hatte mal einen Chef, nicht Markus, davor. Nicht, dass er ein falsches Bild bekommt. Ich hatte einen Chef und ich bin mal mit ihm mitgefahren und er hat gesagt, ja, ich habe wieder mal es geschafft, dem Finanzamt so und so viel Geld abzuringen. Das war ein Chef eines Mac-Ladens. Es soll euch jetzt nicht verhindern, einen Mac zu kaufen. Aber er sagte, ja, ich habe jetzt 12 Firmen, die ich gegründet habe, und dann verschiebt er das Geld von einer Firma zur anderen und so weiter und hat es wieder mal geschafft, dem Finanzamt so einiges an Geld wegzuknapsen. Die tragen ihren Stolz vor sich herum wie eine Halskette. Die zeigen sie besonders deutlich vor sich, tragen sie es herum und sagen, ja, ich hab's geschafft. Die tragen ihren Stolz. Eine Sache, die sowieso nicht gut ist. Wenn man so von sich eingenommen ist. Mein Stolz. Und sie tragen das vor sich herum. Und prahlen sich mit ihrem Stolz. Weil wieder sagen, ey, dein Stolz, dein Egoismus, das musst du doch nicht unbedingt so zeigen. Ich meine, was ist das für ein Anschein, wenn du für andere gibst. Aber die sagen, es ist mir egal, was andere darüber denken. Ich habe das geschafft. Ich habe es geschafft, mein Geld wegzuschaffen. Alles gut gegangen. Und ich bin darüber stolz, dass ich das geschafft habe. Es ist zwar Betrug, aber mir ist es egal. Ich habe es geschafft und egal, was andere über mich denken, mir geht's gut dabei. Sie tragen ihren Stolz vor sich her. Sie prahlen sich mit ihrem Stolz. Und dann heißt es so weiter, und Gewalttat ist das Gewand, das sie umhüllt. Auch das schrecken sie nicht zurück. Selbst Gewalttat anzutun anderen. Und wie viel passiert das in unserer Welt? Ich habe jetzt gerade in der Zeitung gelesen, dass da in England ein Ehepaar Sklaven gehalten hat. In unserer Zeit, das kann man sich kaum vorstellen, in der Zeit, wo Sklaverei in unseren Breitengraden abgeschafft ist. Da ist ein Ehepaar, die halten sich 3 Sklaven, die tun müssen, was sie tun wollen. Und ich glaube nicht, dass sie sich dabei schlecht fühlten, dieses Ehepaar. Den Sklaven ging es schlecht, die haben sie jetzt befreit. Den ging es schlecht, aber dem Ehepaar ging es dabei ganz gut. Sie haben sich da nichts gedacht. Sklaverei ist sowieso ein großes Wort in Indien. Ist es noch längst nicht abgeschafft. Der Begriff Sklaverei ist abgeschafft worden. Aber die Tat ist nicht abgeschafft worden. Da werden immer noch Leute wie Sklaven behandelt. Die müssen da auf den Äckern arbeiten, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kinder dürfen nicht zur Schule gehen, müssen halt dafür einen Großbauern da schuften auf den Feldern, haben nichts zu sagen. Gewalttat. Wie viel Gewalttat geschieht in unserer Zeit? Wie viel Missbrauch gibt es? Immer wieder kommen diese Sachen hoch. Wir denken dann, Mann, wieso kann das geschehen? Aber das geschieht. Das Schlimme ist, Leute sind darauf stolz. Da lesen wir es auch im nächsten Vers. Ihr Gesicht strotzt von Fett. Sie bilden sich sehr viel ein. Sie sind fett geworden. Es ist ja immer noch in vielen Ländern so, dass Leute, die wohlhabend sind, sehr oft auch mehr Körpermasse haben, weil damit zeigen sie, ich muss ja nicht arbeiten. Andere arbeiten für mich. Ich muss nicht schuften. Andere müssen für mich schuften. Mir geht das so gut. Zumindest zu der Zeit damals war es auf jeden Fall so, dass die Wohlhabenden ja ein bisschen dicker waren wie die anderen. Damals war es nicht so wie heute in unserem Gesundheitsbewusstsein. Ich bin es ja auch nicht so sehr. Aber damals, da war Fett sein ein Ausdruck von Reichtum. Und hier ist jemand, der wirklich, die Augen sind kaum zu sehen, weil alles voll Fett ist. Und sie bilden sich sehr viel ein, also alles okay. Sie höhnen und reden boshaft, Vers 8, sie höhnen und reden boshaft von Bedrückung. Hochfahrend reden sie, vom Himmel reden sie, so wie dieser Typ in Simbabwe, der sagt, nur Gott kann mich hier von diesem Thron stürzen. Keiner kann mir was antun. Selbst der Himmel kann mir nichts antun. Ich bin fest und mir wird es gut gehen. Und mir ist es egal, was andere über mich denken und wie die anderen sind. Und dann weiter heißt es, sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Was sie sagen, das ist, das hat Geltung. Egal, was für ein Quatsch das ist. Egal, was ist das richtige Wort? Ja, wie stumpfsinnig das ist. Aber sie sagen, was ich sage, das muss gelten. Ich habe das Sagen. Ich habe das Sagen in meinem Land. Ich habe das Sagen über diese Sachen. Keiner kann mir da hereinreden. Was ich sage, das ist Gesetz. So war es auch im Dritten Reich. Da wurden Gesetze einfach gemacht. Da wurde nicht gedacht, was gut ist oder nicht gut ist. Da wurden Gesetze gemacht. Da ist diesem einen Schwachsinnigen was eingefallen, der gerade die Regierung hatte. Und das wurde gemacht. Nachher haben selbst die im KZ da mitgearbeitet haben, haben dann gesagt, wieso, es ist doch uns befohlen worden. Da wurde ein Gesetz gemacht. Und sie haben dann einfach nur getan, was das Gesetz sagt. Was ich sage, das muss gelten. Sie reden, als käme es vom Himmel. Was sie sagen, muss gelten auf Erden. Und dann Vers 10. Darum wenden sich auch, darum wendet sich sein Volk ihnen zu. Und es wird von ihnen viel Wasser wie Wasser aufgesogen. Die Leute hören diesen Quatsch auch noch an. Die Leute, die hören sich diesen Schwachsinn, dass diese Leute so reden, an und sagen, ja, das ist gut, eine gute Rede, ja, gut gesagt. Leute laufen Leuten nach, die schlechter sind als sie. Und das ist eigentlich so schade, dass das in der Welt so ist. Aber das ist was hier der Asaf so sieht und was ihn so bedrückt. Vers 11, und sie sagen, wie sollte Gott das wissen? Hat denn der Höchste Kenntnis davon? Gott weiß doch nichts davon. Gott ist so weit weg. Das haben wir im Psalm 10 gelesen. Gott ist so weit weg. Wieso Gott wissen, was hier passiert? Was ich hier mache, geht Gott doch nichts an. Ich habe doch das Recht hier. Wie sollte Gott das wissen? Das sagen sie einfach so. Und Vers 12, siehe, das sind die Gottlosen. denen geht es immer gut und sie werden reich. Asaf sieht das und sagt, Mann, mir geht es nicht so gut, aber die werden reich, die sind gottlos. Gott müsste doch was tun eigentlich. Gott müsste doch die eigentlich bestrafen. Aber nein, es geht ihnen immer gut, sie werden reich. Sie sterben nachher im hohen Alter. Wie können sie was machen? Unser Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat ich mal beobachtet, wenn er ein Interview gibt. Und er ist schon über 90 Jahre alt. Er raucht wie ein Schlot. Über 90 Jahre alt. Gott, ist das wirklich gerecht? Andere hauchen einmal so einen Rauch ein und bekommen Lungenkrebs. Und er raucht und alles okay. Denen geht es immer gut und sie werden reich. Das sind so viele Fragen, die Asaf hier stellt. Den zweiten Punkt, den ich hier eigentlich machen wollte, der erste Punkt war der Schrei nach Gerechtigkeit. Der zweite Punkt, den ich hier machen wollte, Anfrage an Gottes Gerechtigkeit oder Zweifel an Gottes Gerechtigkeit. Vers 13, da sagt dann dieser Asaf, ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten und meine Hände in Unschuld gewaschen. Er ist fast verzweifelt und sagt, Mann, ich versuche mein Leben gut zu gestalten. Ich versuche mein Leben gerecht zu gestalten. Ich versuche es wirklich von meinem ganzen Herzen Gott nachzufolgen. Aber es scheint so, als ob es umsonst wäre. Es ist fast so, dass ich das tue, dass ich Gott nachfolge, aber es bringt nichts. Das ist immer wieder so dieses Tun und was wir dann bekommen, Gedanke, der bei uns so oft so existiert. Wir denken, wenn wir Gutes tun, dann müsste Gott uns Gutes tun. Da wird uns ja auch im Wurstes-Evangelium immer wieder so gepredigt und da wird gesagt, du musst dich zu Gott kehren, du musst Gott nachfolgen und Gott wird dich dann unbedingt segnen. Er wird dich reich machen, er wird dich gesund machen, du musst dich nur zu Gott wenden und es wird alles gut sein in deinem Leben. Das ist ja das Evangelium, das viele so verkündigen. Bei Asaf ist es hier ganz anders. Er sagt, nee, das irgendwie stimmt dieses Evangelium nicht wirklich. Ich empfinde so, ich tue Gutes, ich versuche das Richtige zu tun, aber es scheint so, dass es umsonst ist, dass ich mich da bemühe. Dann heißt es weiter, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Jeden Morgen habe ich erlebt, dass es mir nicht gut geht. Oder schon so viele Morgen habe ich erlebt, dass ich aufwache und mir geht das nicht gut. Ich bin doch den ganzen Tag geplagt. Der ganze Tag ist irgendwie schwierig für mich. Das Gute ist, wir dürfen diese Fragen an Gott stellen. Wir dürfen das so sagen. Wenn ich jetzt hier Asaf so lese und dieses Negative sage, dann spreche ich doch davon, dass unser Herz ja auch so oft so redet. Dass wir es ja auch oft so empfinden und wir denken, ich lebe ein Leben, das der Bibel entspricht. Ich versuche, soweit ich kann, mein Herz reinzubehalten. Ich versuche, soweit es geht, das Richtige zu tun. Ich tue Gutes den anderen. Ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich bei der Steuererklärung. Ich bin ehrlich bei all diesen Dingen, die da passieren in meinem Leben. Ich versuche nicht zu lügen. Ich versuche nicht irgendwie mich da herauszureden. Ich bin ehrlich. Aber diese Ehrlichkeit bringt mich nicht weiter. Diese Ehrlichkeit bringt mich doch sogar in Schwierigkeiten oft herein. Ich bin ehrlich und werde bestraft dafür. Ich bin ehrlich bei der Steuererklärung und da muss ich noch was dazu zahlen. Andere, die belügen den Staat und kriegen dann haufenweise zurück. Aber ich bin ehrlich und mir geht's nicht so gut. Und das sieht halt hier, also nicht Steuererklärung, das braucht er, glaube ich, damals noch nicht auszufüllen. Das gab's, glaube ich, damals noch nicht zur Zeit Asafs und Davids. Aber Ihr versteht, was ich damit meine. Und weiter sagt dann dieser Asaf, wenn ich gesagt hätte, und das ist dann dieser Punkt, dieser gefährliche Punkt, wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. Er hätte es fast gesagt, ich will genauso werden wie die anderen. Er war sehr versucht, das zu sagen. Das ist jetzt nicht eine rhetorische Sache, er sagt, ich schaue mir diese Leute an, und wenn ich ehrlich bin, möchte ich mit ihnen fast tauschen. Wenn ich ehrlich bin, würde ich das fast auch so machen, wie sie es machen. Ich hätte es fast so gesagt. Aber als ich dann darüber nachgrübelte, und es gibt so viele Sachen, ist es gut, wenn wir sie nicht sagen, wenn wir sie nicht laut sagen. Das, was Asaf hier niederschreibt, ist, damit wir auch uns vielleicht identifizieren können. Aber er schreibt es nieder und er sagt, ich hätte es fast gesagt. Ich hätte fast gesagt, ich will genauso werden wie sie. Aber ich habe es nicht gesagt. Denn wenn ich das gesagt hätte, das wäre einfach nicht richtig. Das wäre nicht richtig, wenn ich das gesagt hätte. Ich wäre treulos. Ich wäre dann gegenüber denen, die auch ein Leben in Reinheit führen, ich hätte sie betrogen. Das kann ich nicht machen. Aber ich bin sehr nah daran. Es ist so fast so wie eine Anklage gegen Gott, die Asaf bringt. Und gerade in Vers 15 merkt man das sehr stark. Es ist so wie, ihr erinnert euch an Hiob. Hiob war auch in der Situation und dann sagte er, Gott handelt an mir nicht richtig. Was Gott hier an mir tut, das ist einfach nicht richtig. Das ist in Hiob 31, Vers 35 und 37. Da sagt Hiob, ich bin gerecht. Ich habe nicht gesündigt. Das Problem war ja, dass ihm die Freunde gesagt haben, die komischen Freunde, die er hatte, die haben ihm gesagt, Hiob, du hast ganz bestimmt gesündigt. Und Hiob sagt, nein, ich habe nicht gesündigt. Und was Gott jetzt an mir tut, das ist einfach nicht richtig. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir dahin kommen. Denn wer sind wir, dass wir Gott anklagen können? Wer sind wir, dass wir Gott diese Fragen stellen dürfen? Von Wilhelm Busch gibt es so eine Geschichte. Ich will die kurz machen, meine Zeit, die läuft mir davon. Wilhelm Busch, der geht auf der Straße und sieht da irgendwie so eine Volksmenge und er denkt, na ja, da ist bestimmt irgendwie so eine politische, damals im Ruhrport eine politische Abhandlung, die da einer hält und der steht und erzählt da was. Und das war auch so, der hat da was gesprochen. Und dann plötzlich ist da Wilhelm Busch da vorbeikommen und sagt, wenn ich einmal da vor Gott stehen sollte, da werde ich Gott sagen, Gott, wo warst du? Als diese Kinder umgebracht worden sind, wo warst du, als den Elenden so schlecht gegangen ist? Und ich werde ihnen dann ins Angesicht sagen, hinweg mit dir. Dann sagt der Wilhelm Busch und schreit ihm auch so dazwischen und sagt, ja, du hast recht, hinweg mit diesem Gott, hinweg mit ihm. Und dieser Typ, der da steht und redet, denkt, habe ich was Falsches gesagt? Vielleicht ist es gar nicht der Pastor der Gemeinde hier. Wieso schreit er hinweg mit dir? Und da kommt der Wilhelm Busch zu ihm und sagt, ja, den Gott, den du hier beschreibst, wie du ihn beschreibst, diesen Gott, den gibt's nicht. Ein Gott, dem du ins Angesicht sagen kannst, ey, was hast du da gemacht? Diesen Gott gibt's nicht. Und wir müssen uns da ganz klar sein. Diesen Gott gibt es nicht. Wenn wir vor Gott stehen werden, dann wird er uns fragen. Da werden wir diejenigen sein, die er fragen wird. Wir werden dann keine Fragen mehr haben an Gott. Wir werden keine Gelegenheit haben, Fragen an Gott zu stellen und ihm zu sagen, Gott, wo warst du? Dann wird das nicht so sein. Dann werden wir vor ihm stehen. Wir werden kleiner, kleiner und ganz klein werden. Weil er uns fragen wird, was hast du getan in deinem Leben? Was hast du damals getan, als du betrogen hast? Was hast du getan, als du dein Kind missbraucht hast? Was hast du getan? Was hast du dir dabei gedacht, als du anderen nicht geholfen hast, als sie in Not waren? Wir werden klein werden vor Gott. Er wird uns nämlich fragen. Das ist der Gott, von dem wir hier reden. Und hier ist Asaf, der dahin kommt, dass er fast sagt, Gott, wie kannst du nur? Aber es kommt nicht dahin. Er hätte fast gesagt, er will genauso werden wie die Gottlosen. Aber nein, er kommt nicht dahin. Aber dann lesen wir in Vers 16, so sah ich da dann nach, um dies zu verstehen. Aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Ich dachte darüber nach, Mann, ich verstehe diese Sache nicht. Ich versuche, eine Erklärung zu finden. Ich versuche, irgendwie Gott zu rechtfertigen, diese ganzen Sache. Aber ich finde da einfach keine Antwort. Und Leute, durch unser Denken können wir nicht alles erklären. Unser Denken ist beschränkt. Und das müssen wir einsehen. Das müssen wir verstehen, dass wir nicht alles erklären können. Wir können viele Fragen nicht wirklich beantworten. Wir können die Fragen nach Leid zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe so viel Leid erfahren, wir können sie nicht beantworten. Und wir müssen uns da auch nicht anstrengen, auf jede Frage, die diese Welt stellt, eine Antwort zu finden. Es gibt Antworten, die wir in dieser Zeit hier auf Erden nicht beantworten können. Und Asaf, er denkt darüber wirklich nach, er grübelt darüber, er versucht es zu verstehen, aber er sagt, nein, nein, ich habe keine Antwort. Die Antwort, die steht einfach aus. Ich kann das nicht beantworten. Ich kann diese Frage nach Gerechtigkeit nicht beantworten. Diese Zweifel, die da sind, kann ich nicht beantworten. Und dann, und das eigentlich wollte ich darüber sprechen, was jetzt kommt, meine Zeit ist weg. Vers 17, und ich habe das überschrieben mit Annahme von Gottes Gerechtigkeit. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Ich hatte keine Antwort auf diese Fragen. Mit meinem Denken rational konnte ich es nicht erklären. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging. Wenn Asaf da stehen geblieben wäre, ich habe keine Antwort, und der Psalm zu Ende wäre, was wäre es für ein trüber Psalm? Das hätten wir nicht singen können. Da würde jedes bisschen an Laune verschwinden. Da würden wir nur niedergedrückt sein. Aber wir lesen, dass Asaf ging. Er ist aufgestanden von seinem Stuhl oder was weiß ich, von einem Platz, wo er war, und ging ins Heiligtum Gottes. Er hat einen Schritt unternommen. Er ist in die Gegenwart Gottes gegangen. Ich weiß es nicht. Damals war es der Tempel. Er hatte ja auch den Zugang zum Tempel. Er war ja auch nah am Tempel gewesen. Er musste ja auch dort anbeten, im Tempel immer wieder. Er ging in den Tempel hinein, ins Heiligtum Gottes. Er ging da hinein, vielleicht immer noch so, oh, heute anbeten. Ich muss heute anbeten. Aber ich fühle mich nicht nach Anbetung. Überhaupt nichts in mir fühlt sich nach Anbetung. Geht da hinein. Und plötzlich ist da ein Glanz, der auf ihn kommt. Und plötzlich sieht er. Er sieht klar. Jetzt verstehe ich. Ein Satz, der die Wende in diesem Psalm bringt. Ein Satz, der so bedeutend ist. Er geht in die Gegenwart Gottes hinein, ins Heiligtum Gottes. Und er erfährt eine Wende. Leute, ich will euch einladen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wenn ihr Fragen habt, die ihr nicht beantworten könnt, wenn da so viele Sachen sind, die für euch so schwer sind, lasst uns in die Gegenwart Gottes gehen. Lasst uns in den Tempel gehen. Nimm dir einen Bruder und sage, lass uns zusammen beten. Es geht mir schwer. Nimm dir eine Schwester. Betet zusammen, damit ihr in der Heiligkeit Gottes das Ende sehen könnt. In die Heiligkeit Gottes zu kommen, da gibt es verschiedene Türen, dahin zu kommen. Das kann sein durch ein Gespräch mit jemandem anderen. Es kann sein, dass es auch einfach die Predigt ist. Vielleicht ist es auch meine Predigt, ich weiß es nicht. Eine Predigt, die euch da in die Gegenwart Gottes hineinbringt. Vielleicht auch ein Lobgesang. Es kann verschiedenes sein, was uns in die Gegenwart Gottes hineinführt. Aber eines ist wichtig. Die Gegenwart Gottes ist da, wo Jesus ist. Und ich möchte euch jetzt zum Kreuz bringen. Es wäre schade, diesen Gottesdienst abzuschließen, ohne auf das Kreuz zu sehen. Johannes 6, Vers 69. Da ist ja dieses diese Frage, die Jesus den Zwölfen stellt. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, es ist Vers 67, wollt ihr nicht auch weggehen? Und da die Jünger, zu denen er redet, wollt ihr nicht auch weggehen? Da waren schon viele, die gegangen sind. Er hatte viele Jünger und viele sind auf einmal gegangen, als sie die Rede Jesu hörten und Jesus sagt, wollt ihr nicht auch gehen? Und da ist Petrus. Und ich liebe den Petrus hier an dieser Stelle. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Heilige Gottes. Du bist der Christus, der Heilige Gottes. Du bist das Heiligtum, von dem Asaf vorschauend spricht. Du bist der Christus, der Heilige Gottes. Da ist das Heiligtum bei Jesus. Und wenn wir diese Fragen haben, dann müssen wir zu Jesus kommen. Und Jesus wäre die Person, die wirklich fragen könnte, warum die Leute ihn verurteilt haben. Jesus wäre die Person, die wirklich sagen konnte, ich habe doch nichts Falsches getan, ich habe geheilt. Warum verurteilen mich jetzt die Leute? Und er hätte volles Recht dazu, weil er keine Sünde getan hatte. Aber wir lesen, dass er schwieg wie ein Schaf in Jesaja 53. Er schwieg, er hat da nicht sich gerechtfertigt. Er hätte sagen können, ihr habt kein Recht, mich anzuklagen. Ich bin der Gerechte. Und sie hatten kein Recht, mich anzuklagen. Aber er hat geschwiegen dazu. Und zu ihm dürfen wir kommen. Wir dürfen zum Kreuz kommen. Wenn wir in der Gegenwart Jesu sind, in der Gegenwart Gottes sind, dann sehen wir die Dinge auf einmal ganz anders. Dann sehen wir die Dinge von der Ewigkeit her. Und das ist es, was hier geschrieben steht im Psalm 73, dass er auf ihr Ende sehen konnte. Von der Ewigkeit her sehen wir auf das Ende dieser Menschen. Von der Ewigkeit her haben wir eine Weitsicht. Da sehen wir mehr. Und wir sehen, nein, es ist nicht umsonst, dass ich mein Herz reinhalte. Es ist nicht umsonst, dass ich Gott diene. Es ist nicht umsonst, dass ich mein Leben Jesus zur Verfügung stelle. Auch wenn um mich herum viel Ungerechtigkeit ist. Aber es ist nicht umsonst. Wenn wir am Kreuz sind, dann können wir auch unsere Lasten dort lassen. Dann können wir sagen, okay, diese Fragen, diese Zweifel, die ich habe, diese bedrückende Gedanken, die mich gerade fast erdrückt haben, die will ich hier am Kreuz lassen. Da gehören sie hin, zum Fuß des Kreuzes. Ich will sie dort vergessen. Die Gedanken kommen immer wieder. Leider. Die Gedanken, die müssen wir immer wieder zum Kreuz bringen und sie dort lassen, damit sie uns nicht kaputt machen. Und diese Gedanken, die zerstören uns. Wenn wir nur so denken, wie der Psalmist hier am Anfang gedacht hat, das wird uns kaputt machen. Wir müssen es zum Kreuz bringen, damit wir Befreiung davon erfahren. Und wenn wir dann ehrlich sind, und wir dann von der Ewigkeit her sehen, was Gott für uns vorbereitet hat, ey Leute, dann haben wir Freude in der Nachfolge. Dann gibt es eine Veränderung. Da kommt die Wende herein. Das ist sozusagen die Kurve, die uns aus diesem Negativen zum Positiven bringt. In der Gegenwart Gottes. Aber nur in der Gegenwart Gottes, wenn wir es erfahren. Nur wenn wir bereit sind, dahin zu gehen, in die Gegenwart Gottes. Wenn wir bereit sind, uns da zu Jesus zu stellen und zu sagen, Jesus, ich habe diese Fragen. Ich verstehe sie nicht. Zeig du mir doch, warum. Und Jesus wird sagen, ey, ich hab dich lieb. Ist das nicht genug für dich? Ich bin für dich gestorben. Gut, dann geht's vielleicht gut den anderen. Okay. Aber ey, täusche dich nicht. Ihnen geht's vielleicht gar nicht so gut, wie du denkst. Die haben vielleicht ein ganzes Haus voller Gold, aber zittern um ihr Leben, weil sie Angst haben, dass jemand einbricht, dass ihnen alles wegklaut. Sie müssen dauernd schauen, dass ihr Konto in der Schweiz nicht ertappt wird und sie dann auf einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Denen geht's nicht so gut, wie du es vielleicht denkst. Du musst nur in meiner Gegenwart sein. Dann wird das negative Denken weggehen. Und damit will ich jetzt auch den Gottesdienst schließen. Danke, Jesus, dass du uns in deine Gegenwart rufst, dass wir in dein Heiligtum hineingehen dürfen. Und Herr, wenn diese ehrlichen Gedanken, die wir oft haben, die uns so stark zerstören, uns manipulieren und kaputt machen, Jesus, wir bringen sie dir und sagen, Jesus, wir wollen sie bei dir lassen. Wir wollen diese Last ablegen bei dir. Wir wollen uns nicht mit diesen Gedanken herumquälen, die immer wieder kommen. Diese Gedanken nach Gerechtigkeit. Jesus, du bist unsere Gerechtigkeit. Und Jesus, wenn wir bei dir sind, dann erkennen wir Gerechtigkeit. Und du, der du auch so oft ungerecht behandelt wurdest, du hast dich da nicht verteidigt. Jesus, wir müssen uns nicht verteidigen, weil wir wissen, du hast eine gute Zukunft für uns bereitet. Und danke, dass wir darauf blicken dürfen, dass wir diese Vorschau schon haben können von deiner Herrlichkeit, die kommen wird, die so viel größer ist, als was wir uns da vorstellen können. Und Jesus, danke, dass wir es in deiner Gegenwart sehen. Und Jesus, wenn jemand hier ist, der bedrückt irgendwie ist, der auch diese negativen Gedanken hat, die Asaf so deutlich gesprochen hat. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du diese Person zu dir ziehst und dass du dieser Person Frieden gibst. Jesus, danke, dass du alleine dieser Friedefürst bist, den wir jetzt in Kürze zu Weihnachten feiern werden. Jesus, du bringst wirklich Frieden, auch in unser ganzes Nachdenken hinein. Du bringst da Frieden und du befreist uns. Danke dafür. Und danke, Jesus, dass du der Gerechte für uns Ungerechte gestorben bist. Dass du der Gerechte unsere Last getragen hast, unsere Sünde getragen hast. Auch diese vielleicht vermessenen Anklagen, die wir gegen dich irgendwie ausgesprochen haben. Danke, dass du sie getragen hast. Und Jesus, wir bitten dich, dass wir doch jetzt vom Gottesdienst gestärkt gehen. Das wünsche ich mir so sehr, trotz der vielen negativen Worte, die hier gefallen sind, Jesus. Schenke doch, dass das Positive, deine Gegenwart, uns ausfüllt. Heute den ganzen Tag, aber auch diese ganze Woche, unser ganzes Leben. Wir bringen es dir und danken dir von ganzem Herzen, dass du mit uns bist. Amen.